Das Thema der heutigen Predigt heißt Hiob in der Seelsorge Gottes. Ich möchte vorab kurz sagen, dass diese Predigt kein Lehrvortrag über Seelsorge sein soll, sondern eher zeugnishaft von dem reden soll, was ich im letzten halben Jahr mit Gott so erlebt habe. Es ist etwas, was mich selbst tief bewegt hat, mein Glaubensleben bewegt hat, und ich möchte euch davon einiges weitergeben. Unser Text steht in Hiob 1, Vers 1 bis Hiob 42, Vers 17. Keine Sorge, wir werden den ganzen Text heute Morgen nicht lesen, aber ich möchte exemplarisch zu Anfang zwei Verse lesen, die gleichzeitig das Ergebnis der heutigen Predigt weitergeben sollen. Da heißt es in Kapitel 42, Hiob 42, Vers 5 und 6, ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, mit dem Gehör des Ohrens oder vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Daran verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Das war das Bekenntnis Hiobs, nachdem Gott ihm in besonderer Weise seine Seelsorge zugewandt hat. Die Predigt heute Morgen wird dreigeteilt sein. Wir möchten uns zu Anfang ein wenig über das Wort Seelsorge Gedanken machen. Dann werde ich kurz, na, so ganz kurz wird es nicht sein, aber das Buch Hiob zusammenfassen für uns, damit wir verstehen, welchen Weg Gott mit Hiob geht. Und dann möchte ich, dass wir uns ein wenig Gedanken darüber machen, was das Ziel der Seelsorge Gottes mit Hiob war und was es für uns bedeuten kann. Für die DBUler ist hinten ein Zettel zum Mitschreiben. Wer sonst noch davon Gebrauch machen möchte, kann das gerne tun. Seelsorge. Wie sehr sehne ich mich für Heilung für meine Seele, mein geschundenes Herz. Wäre doch einer da, der mir helfen könnte. So ist es mir manchmal gegangen und vielleicht geht es manchem von euch auch so. Ich bin unter dem Eindruck aufgewachsen, dass Seelsorge eigentlich etwas ist für Schwache. Wenn man Kind Gottes ist, immer in der Bibel liest, immer in der Gemeinde ist, immer vorne dabei, braucht man Seelsorge nicht. Ein großer Irrtum. Ich denke und ich wünsche mir, dass ich heute Morgen Perspektiven aufzeichnen kann für tägliche Seelsorge. Seelsorge aus Gottes Hand. Aber es gibt vielleicht auch andere unter uns, die andere Ansichten zu diesem Thema haben und die sagen, Seelsorge brauche ich nicht, meine Seele ist gesund. Man schaltet den Empfang ab, schaut nach draußen zu den Vögeln und lässt die nächste halbe, dreiviertel Stunde an sich vorbeigehen. Aus diesem Grund haben wir die Fenster zugezogen. Bitte schaltet nicht ab. Weit gefehlt, Seelsorge ist nicht etwas nur für Krisensituationen. Sauerstoff ist ja auch nicht für Menschen nur mit Atemnot, oder? Seelsorge ist notwendig für unser Leben wie der Sauerstoff in der Luft, den wir täglich einatmen. Seelsorge ist tägliche Pflege des Herzens durch unseren Herrn, durch Gott. Es ist so wichtig, wie morgens das Zähneputzen, das Aufwachen, das sich waschen, ja, zu schauen, ist unser Körper intakt. Wahrscheinlich ist es sogar noch wichtiger. Leider reden wir in unserer Zeit heute oft von Seelsorge erst dann, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und nichts mehr geht. Wenn wir Hilfe von Dritten brauchen. Natürlich ist das auch Seelsorge, aber Seelsorge soll doch schon viel früher beginnen. Seelsorge ist Hygiene für unsere Seele, die wir täglich in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus erleben. Der Herr Jesus selbst will dein Seelsorger sein, mein Seelsorger sein. Er nennt sich dabei nicht Seelsorger und er hat auch keinen Anstecker, dass er zum Team gehört, sondern er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der, der dir die Füße waschen will. Ich bin der Freund. Ich bin der, der Mitleid tragen kann. Ich will dein Heiland sein. David hat das scheinbar verstanden und hat das so täglich praktiziert. Und er spricht ein Gebet in Psalm 139, Vers 23 und 24. Es wäre gut, wenn du es vielleicht kurz aufschlägst. Psalm 139, Vers 23 und 24. Es ist ein Gebet, für das man ganz viel Mut braucht. Es ist sicher eines der mutigsten Gebete. Genauso wie es mutig ist, die Zahnbürste in den Mund zu stecken und morgens die Zähne zu putzen. Da heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Hast du so ein Gebet schon mal gebetet? Dieses Gebet ist nichts anderes als die Bitte an Gott um praktische tägliche Seelsorge. Wie Gott dabei vorgeht, entspricht allerdings nicht immer unserer Vorstellung von Seelsorge. Wenn du unter der Seelsorge Gottes Streicheleinheiten für deine Seele verstehst, Wellness, sich wohlfühlen, und wenn du erwartest, dass Seelsorge dafür da ist, dass du hinterher dich nur wohler fühlst, dann schränken wir Gottes Mittel der Seelsorge und Gottes Ziele der Seelsorge mit uns ein. Er will nicht nur Lippenstift sein, sondern er will echte Hygiene schaffen. Er will, dass es uns besser geht, dass unser Glaube wächst, dass wir gesund sind an unserer Seele. Das Prinzip von Gottes Seelsorge ist immer, uns ein klares Bild von uns zu schenken und ein klares Bild von ihm. Denn das prägt unseren Glauben und unsere Gottesbeziehung. Dabei kommen, wie auch in der Medizin, wie auch in der Hygiene, in der täglichen Pflege, manchmal Dinge zum Einsatz, die ein wenig unangenehm sind, die wehtun, wo wir uns nicht direkt so wohlfühlen, die uns nicht gefallen. Aber Ziel Gottes ist immer eine gepflegte Seele und ein Glauben, der wächst, der aufs nächste Niveau steigt. So viel zu dem Gedanken zur Seelsorge. Ich möchte mit euch jetzt ein Beispiel für solch eine Seelsorge anschauen. Und es ist das Buch Hiob. Ein anschauliches und ausführliches Beispiel, wie Gott Menschen in, entschuldigt den Ausdruck, Behandlung nimmt. Wie er sie pflegt. Vielleicht denkst du, ja, Hiob, grausiges Buch, so lang, unendlich lange Reden, es geht nur um Leid. Ja, Leid ist auch ein Thema im Buch Hiob, aber ich glaube, dass das primäre Thema im Buch Hiob die Seelsorge Gottes ist, wie Gott Menschen formt. Ich möchte einen Schnelldurchgang mit euch machen. Dabei werde ich sicher nicht alle Einzelheiten ausführen, die das Buch Hiob bietet, aber ich möchte euch damit Mut machen, selbst das Studium des Buches Hiobs aufzunehmen. Es ist ein ganz, ganz wertvolles Buch. Wir haben das im Hauskreis für junge Erwachsene durchgenommen und das ist das, was mich auch dabei sehr bewegt hat, dass es für mich, für mein Leben spricht, für meine Gottesbeziehung, mein Gottesbild. Es ist eines der ältesten Bücher in der Bibel und es behandelt die älteste Frage der Menschheit. Warum lässt Gott das zu, oder? Warum handelt Gott so mit mir, wie er es tut? Wenige wagen sich an dieses Buch und die wenigsten gewinnen es richtig lieb. Ich wünsche euch beides. Dieses Buch enthält wunderbare Wahrheiten über Gott und unsere Beziehung zu ihm. Leid ist, wie gesagt, nur die Rahmengeschichte. Das wirkliche Thema lautet Gott besser kennenlernen, so wie wir es in unserem Text am Anfang gelesen haben. Ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt habe ich dich gesehen. Ich wünsche uns, dass wir vielleicht heute rausgehen und sagen, ja, ich sehne diesen Tag herbei, wo ich Gott das Gefühl habe, ich hätte Gott gesehen. Ich wünsche euch das. Ja, das ist möglich. Schiebt das nicht in die Welt der Fantasie, sondern strebt danach. Nun, das Buch Hiob beginnt mit einer Beschreibung von Hiob. Da heißt es, es war ein Mann im Lande Uz, der hatte sehr viele Güter. Hiob war ein reicher Mann. Er war gesegnet wie kein anderer. Und dann heißt es weiter, er war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ein echt frommer Christ. Einer wie du und ich vielleicht. Wie wir uns denken, ja so muss ein Christ aussehen. Ein Zeugnis in der Welt. Redlich, rechtschaffen, fromm, das Böse meidend. Danach folgt eine interessante Begebenheit. Der Teufel und Gott treffen sich im Himmel und Gott sagt zu Satan, hast du Acht gehabt auf Hiob? Und Satan sagt, ja, er ist ein rechtschaffener Mann, aber kein Wunder, du hast ihn ja gesegnet mit lauter guten Gaben. Entdeckst du eine Parallele zu dir? Wir sind auch gesegnet mit vielen guten Gaben und ich hoffe, wir sind alles fromme Menschen. Hiobs Geschichte ist deine und meine Geschichte. Ich wünsche, dass ihr das so sehen könnt. Und dann bittet der Teufel und sagt, lass mich doch mal sein Spielzeug wegnehmen. Mal sehen, ob er noch an dir festhält. Gott lässt das zu. Innerhalb eines Tages werden ihm seine ganzen Güter, sein ganzes Habe, seine Kinder und letztlich ein wenig später auch seine Gesundheit genommen. Und Hiob kann trotzdem sagen, in Kapitel 2, Vers 10, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir doch auch das Böse von ihm nehmen. Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Damit ist der Glaubenstest für Hiob abgeschlossen. Der Teufel tritt nicht mehr auf. Und trotzdem hat das Buch noch 40 Kapitel. Was geschieht in diesen 40 Kapiteln? In diesen 40 Kapiteln wendet sich Gott dem Hiob zu. Nicht mehr der Teufel, der ihm alles genommen hat, sondern Gott selbst wendet sich Hiob zu und betreibt Seelsorge mit ihm. Eine Seelsorge, die sehr viele harte Komponenten hatte, aber auch sehr viel liebevolle. Was geschieht? Wie kommt Hiob dazu, am Ende des Buches nicht nur Gott als den Geber der Gaben zu rühmen, sondern zu sagen, jetzt habe ich dich gesehen. Wie kommt das zustande? Das ist die Frage, um die es uns heute gehen wird, wenn wir durch das Buch Hiob schauen. Nun, zunächst kommen drei Freunde zu ihm. Drei Freunde kommen und trauern mit ihm. Wir lesen davon direkt im Anschluss Hiob 2, Vers 11 bis 13. Es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie, jeder aus seinem Ort, Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamiter. Und sie verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihre Anteilnahme zu bekünden und ihn zu trösten. Als sie aber von fern ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen ein jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Danach, nachdem sie 7 Tage mit ihm getrauert haben, beginnen sie, Hiob zu trösten. Und sie machen einen Versuch, den wir Menschen oft machen. Sie versuchen, das Leid zu erklären. Das machen die drei Freunde in 3 Gesprächsrunden. Das nimmt sehr viel Raum in dem Buch Hiob ein. Und sie bemühen sich, dem Hiob ihre Theorie über Leid zu erklären. Da Hiob diese Theorie so ein bisschen von sich weist, tun sie es in 3 Runden und werden immer schärfer in ihrem Ton und unverschämter in ihren Argumenten. Was ist ihre Theorie? Es ist eine biblische Theorie. Eine Theorie, von der zum Beispiel Psalm 1 spricht. Diese Theorie lautet: Hiob, du hast großes Leid, und das wird daher kommen, dass du große Schuld in deinem Leben hast. Denn Gott segnet doch den Frommen, den, der gottesfürchtig ist, und den Gesetzlosen lässt er verdorren. Der Fromme ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und nicht so die Gottlosen. Durchaus wahr. Was stimmt nicht an der Theorie? Nichts. Aber leider stimmte sie bei Hiob nicht. Bei Hiob war der Grund ein anderer. Gott denkt anders über Hiob. Gleich im 1. Kapitel nennt er ihn gottesfürchtig, redlich, rechtschaffend, das Böse meidend. Und nicht irgendwo, sondern direkt im 1. Vers. Und dabei hat Gott sich nicht vertan oder ein oberflächliches Urteil gesprochen. Nein, im Vers 8 kommt es nochmal. Und der Herr sprach zu dem Teufel, zu Satan: Du hast doch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann, so rechtschaffend, redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Ein Urteil, was wirklich stimmt. Aber die Freunde sehen zu kurz. Sie sehen nur, was vor Augen ist. Und so kommen sie zu dem Urteil: Es muss Sünde vorliegen, weil du leidest. Geht es uns auch so, wenn wir versuchen, unsere Situation zu beurteilen? Wenn wir versuchen, die Situation anderer Menschen zu beurteilen? Ein wertvoller Vers, der uns geholfen hat im Hauskreis und der uns geleitet hat, so ein bisschen durch das Buch Hiob, steht in 1. Korinther 2, Vers 9. In 1. Korinther 2, Vers 9 lesen wir: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz oder Verstand gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Auge, Ohr und Herz. 3 Organe, die wir alle drei verkörpert finden in den drei Freunden Hiobs, die versuchen, Hiobs Situation zu erklären. Der erste, der Eliphas, steht für das Auge. Er beginnt seine Rede, siehe doch. Und immer wieder sagt man, man sieht doch, was los ist. Hiob, leugnen, lohnt nicht, schau doch. Aber er kann nicht ergründen, was Gott mit Hiob vorhat. Der zweite, der Zophar, ist der Mann, der fürs Ohr steht. Er gräbt in der Geschichte und sagt, man hat noch nie gehört, dass Gott einen Gerechten so straft, wie er dich straft. Also kannst du nicht gerecht sein. Alle drei gehen ihre Argumentation von anderen Seiten an, aber kommen immer wieder zu diesem Schluss. Leid, weil du gesündigt hast. Bildad, der Mann des Verstandes, kommt mit messerscharfer Logik daher. Er führt schlüssige Beweise an und lässt keinen Zweifel zu. Hiob, du musst gesündigt haben. Letztendlich sind alle diese Worte, alle diese Versuche, Leid und Situationen von Menschen zu erklären, ohne Trost. Ohne Trost für Hiob und vielleicht auch ohne Trost für dich in deiner Situation. Nicht nur ihre Gedanken, auch ihr Verhalten, ihr Ton und ihre hochmütige Herzenshaltung sind für die Seelsorge an Hiob völlig unbrauchbar. Und dennoch lässt Gott sie zu und benutzt sie. Diese drei Freunde zeigen uns, wie Seelsorge nicht sein sollte. Obwohl ihre Aussagen wahr sind und in der Evangelisation vielleicht gut angebracht sind, sind sie bei Hiob, der in der Asche sitzt und leidet, am falschen Platz. Und Gott muss sie hinterher sehr scharf zur Rechenschaft weisen. Hiobs Antworten auf die Reden der Freunde gewähren uns einen Blick in sein geschundenes Herz. Und sie offenbaren uns, wie sehr die beißenden Worte der Freunde ihm wehgetan haben. Die drei Freunde haben Hiob gewaltig unter Druck gesetzt. Ein Druck, der Hiob zur Verzweiflung treibt, aber trotzdem benutzt Gott diesen Druck, um Hygiene an Hiobs Seele zu praktizieren. Das ist etwas, was mich sehr bewegt hat. So wie man eine Frucht auspresst, um zu schauen, wie reif sie ist, so drückt Gott auf Hiobs Seele und zeigt ihm, wie sein Reifegrad ist, was in ihm steckt. Willst du wissen, ob eine Frucht gut ist, ob eine Zitrone eine richtig gute ist, press sie aus und der Saft wird dir sagen, wie viele Sonnenstunden es gegeben hat. Der Druck, unter dem Hiob steht, legt offenbar, wie er über sich denkt und über Gott. Und Gott nimmt das und sagt, Hiob, ich möchte dich auf eine andere Ebene heben. Ich möchte dir mehr zeigen. Ich möchte, dass deine Glaubensqualität wächst. Ich möchte, dass die Beziehung, die wir miteinander pflegen, auf einer anderen Qualitätsstufe ist. Wie hat Hiob selber über sich und über Leid gedacht? Das ist ganz interessant. Hiob hat dieselbe Theorie wie die drei Freunde. Nur er zieht sie andersrum auf. Hiob sagt, ich bin unschuldig, aber ich leide. Was folgt daraus? Gott ist ungerecht. Er formuliert es etwas anders, aber er hat genau dieselbe Theorie wie seine Freunde. Seine Freunde sagen, du leidest, also ist Schuld da, weil Gott gerecht ist. Und Hiob sagt, ich bin unschuldig und leide, also ist Gott ungerecht. Merkt ihr, bei dem gerechten, gottesfürchtigen Hiob, diesem frommen Mann, gab es doch noch Defizite oder Dinge, die Gott auf eine andere Stufe heben konnte. Und er tut das. Die vier Freunde bringen Hiob so unter Druck, dass Hiob zur Verzweiflung gebracht wird. Sie drücken, sie schmerzen ihn und er verteidigt sich immer stärker. Er kommt von seinem Glauben, den er hatte, in die Verzweiflung. Er kommt von seinem Festhalten an Gott zu Aussprüchen, wo er sagt, ich weiß nicht mal mehr, ob Gott überhaupt auf mich achtet. Und schließlich sagt er, ich wünsche mir, es käme der Tag, an dem ich mal mit Gott rechten könnte. Und ich wüsste schon, was ich ihm zu sagen hätte. Da lässt Gott Hiob nicht stehen. Er schickt noch einen vierten Freund, einen jungen, recht jungen Freund, der bis dahin geschwiegen hatte, diesen Elihu. Und dieser Elihu redet ganz anders als die drei Freunde vor ihm. Elihu hilft Hiob in seiner Gottesbeziehung. Er weist den Hiob auf den Schöpfer hin, auf die Schöpfung. Das ist ganz interessant und sollte uns ein Hinweis sein, wenn wir selbst einmal Seelsorge praktizieren. Versuchen wir nicht, Situationen zu erklären, sondern nutzen wir das, was Gott uns gegeben hat, seine Schöpfung, sein Wort, um auf den Schöpfer hinzuweisen. Dieses Hinweisen geschieht, indem er ihm zeigt, was Gott alles tut. Er zeigt ihm das Wetter, er zeigt ihm die Schöpfung, er zeigt ihm die Wunder, die Hiob täglich anschauen darf, und er zeigt ihm, Gott achtet auf uns. Darüber hinaus muss Hiob aus Elihus Mund auch Anklagen hören. Aber Elihus Anklagen sind ganz anders als die Anklagen der drei Freunde. Oh, sie sind nicht weniger hart, aber sie sind nicht pauschal, sondern real. Elihu hält Hiob das vor, was Hiob anklagend gegen Gott gesagt hat. Und er sagt, Hiob, so darf man mit Gott nicht reden. Er sagt ganz klar, Hiob, dein Reden ist verkehrt, dein Reden ist Sünde. Schaut in Hiob 34, Vers 36 und 37, da heißt es, wohlan, Hiob werde fort und fort geprüft wegen seiner Einwände nach der Art von Männern des Unheils, denn er fügt seiner Sünde Treubruch hinzu, in unserer Gegenwart klatscht er sich Beifall und macht seine Worte gegen Gott zahlreich. Hiob, du redest falsch mit und über Gott. Ja, dein Gottesbild ist in Schieflage geraten. Hiob wird durchschaut von dem Elihu, dem Seelsorger, den Gott sendet. Und er legt den Finger in die Wunde von Hiobs Leben. Er nimmt sich Zeit und widerlegt Hiobs Irrtümer. Nicht pauschal, sondern personenbezogen, situationsbezogen. Und dann zeigt er ihm eine neue Erklärung für Leid. In Kapitel 36 spricht er davon, dass Gott seine Kinder in Liebe durch Leid zur Einsicht erzieht. Leid, sagt er, ist nicht Strafe. Sie kommt nicht aus unserer Ungerechtigkeit, sondern aus Liebe, aus Gottes Liebe und dient zur Erziehung. Diese Sichtweise deckt sich mit Gottes Gedanken über Hiob. Denn Gott knüpft an die Reden Elihus unmittelbar an und redet im gleichen Tonfall über das gleiche Thema weiter. Ohne Unterbrechung. Elihu hört auf und Gott macht weiter mit der Schöpfung und sagt: Hiob, wo warst du? Man hat bei dem Lesen den Eindruck, Hiob führt die Reden und die Argumentationen des Elihus fort. Entschuldigung, Gott führt diese Argumentationen von Elihu fort. Er zeigt Hiob seine Gedanken in der Schöpfung und stellt Fragen zu seiner Macht, zu seiner Person, zu seinem Handeln. Und Hiob kann diese Fragen alle nicht beantworten. Ist das der richtige Weg für Seelsorge? Für jemanden, der da steht und sagt, warum? Dass man hergeht und ihm noch mehr Fragen stellt, die er nicht beantworten kann? Gott handelt so. Und durch diese Fragen führt er Hiob in die Demut, in den Zerbruch und zum Staunen über Gottes Größe. Letztendlich kommt dann dieses große Bekenntnis über seine zuvor doch recht hochmütigen Lippen. Er sagt in Kapitel 42, Vers 2, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Vom Hörensagen hatte ich bisher von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Was waren die Ziele Gottes mit der Seelsorge an Hiob? Was ist mit Hiob geschehen? Welche Veränderung hat Gottes Seelsorge bei ihm bewirkt? Er sagt, ich habe Gott gesehen. Ich frage dich, wo? Wo lesen wir im Buch Hiob, dass Gott vor ihm steht und sagt, schau, so bin ich? Indem Gott ihm Fragen stellt. Fragen, die Hiob zeigen, wie klein er ist und wie groß Gott. Wie war Hiobs Ausgangsposition? Was war das, was er umschreibt mit, ich kannte dich vom Hören sagen? Kennt ihr das? Jemand kommt zum anderen und sagt, ich habe gehört von dem und dem das. Ja, wer hat das gesagt? Ja, der und der. Wie wertest du solche Informationen? Das sind Informationen aus zweiter und dritter Hand. Möchtest du auf dieser Erde eine Beziehung pflegen aufgrund von Informationen aus zweiter und dritter Hand? Leider gibt es oft Menschen, die ihre Beziehung zu Gott auf solche Informationen gründen. Aus zweiter und dritter Hand. Wie waren Gottes oder wie war das Gottesbild von Hiob am Anfang des Buches Hiob? Man muss da ein wenig zwischen den Zeilen lesen. Aber Hiob wird beschrieben als jemand, der gesegnet war, der reich war, der ganz viele Dinge hatte von Gott. Und als ihm das alles weggenommen wird, dann lässt er einen kleinen Blick in sein Herz zu und sagt, Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Hiob, wer ist Gott? Gott ist Geber. Gott beschenkt mich. Ich liebe Gott, weil er mich reich gemacht hat. Ich liebe Gott, weil er mich täglich segnet. Ich liebe Gott, weil er meine Gebete erhört, die ich für meine Kinder tue. Oh ja, und dann kommt der Tag, wo Gott alles wegnimmt und ich bestaune den Hiob, dass er trotzdem sagt, ja, Gott ist Geber, das habe ich erlebt und ich werde ihn weiter preisen und ihn weiter lieben. Und ich glaube, Gott hat das sehr geschätzt. Gott war dem Hiob bekannt als Geber. Hiob kannte Gott über die Gaben. Am Ende des Buches sagt Hiob, das waren Informationen aus zweiter Hand. Gott hat seinen Glauben auf eine andere Basis gestellt, nämlich auf die, dass er Gott kannte von seinem Wesen her und nicht über seine Gaben. Ich habe mich gefragt, wie sieht es bei mir aus? Natürlich wissen wir, dass Gott Gott ist, dass er herrlich ist, dass er weise ist, dass er allmächtig ist. Aber glaubst du das wirklich? Ich habe mich einmal hingesetzt und habe meine Gebete mir selber angehört. Wenn du morgen früh auf die Knie gehst in deiner stillen Zeit, hör dir einmal selbst zu. Herr Jesus, danke für den Frieden der Nacht. Danke, dass wir gesund aufwachen dürfen. Danke, dass kein Krieg ist. Danke, dass der Tisch gedeckt ist. Danke, dass wir wissen dürfen, dieser Tag kommt jetzt aus deiner Hand. Danke, dass du mitgehst. Danke, dass du. Komme ich dahin, Gott zu danken, dass er Gott ist, wegen seiner Weisheit, wegen seiner Macht, oder bete ich ihn nur an für das, was er mir schenkt? Wenn ich dann zum Bittteil komme, bete ich dann so, wie das Vaterunser mich lehrt, seine Anliegen an erste Stelle zu stellen, oder kommen da direkt Bitten, Herr, du weißt um den schwierigen Kunden, Herr, du weißt, dass das Geld knapp ist. Herr, du weißt, dass dies und jenes ist. Du weißt, wie es mir geht. Hilf mir. Versteht mich nicht falsch. Das sind alles legitime Gebete. Und es ist gut, dass wir Gott als Geber schätzen. Und Gott freut sich darüber. Und er freut sich, wenn wir ihn bitten. Aber er wünscht sich mehr. Stell dir vor, du würdest zu deinem Partner gehen und sagen, ich liebe dich so, wegen der Mitgift, die du mit in die Ehe gebracht hast. Ich liebe dich, weil du so gut kochen kannst. Ich liebe dich, weil du so schön bist. Und weil ich das mag. Nein, meine Frau möchte geliebt werden wegen ihrer Person. Sie möchte nicht von mir geliebt werden, nur weil sie gut putzt und kocht und den Garten schön macht, sondern sie will geliebt werden um ihrer selbst willen. Und unsere Beziehung zu Gott spiegelt das wider. Die Beziehung zwischen Mann und Frau soll Abdruck dessen sein, wie wir Gott begegnen. Und Gott möchte zu uns auch eine Beziehung haben um seiner selbst willen. Wunderbar. Gott nimmt sich Zeit, um dem Hiob zu zeigen, wer er ist, wer Gott ist, allmächtig, weise. Und er stellt ihm Fragen und zeigt, was er alles getan hat, wie er die Sterne bindet, wie er den Orion bindet, wie er die Morgenröte hervorgehen lässt, wie er den Tau gebiert, wie ja, er alles am Leben hält. Und er sagt, kannst du das? Und Hiob wird zum Staunen gebracht und sagt, jetzt erkenne ich, Gott ist viel mehr als der, der mich reich macht. Gott ist Gott in seiner Göttlichkeit, in seiner Weisheit, in seiner Allmacht, in seiner Herrlichkeit. Und er kniet nieder und bekennt in Staub und Asche. Gott will Seelsorge. Gott will deinen und meinen Glauben auf ein höheres Niveau heben. Dazu benutzt er manchmal Wege, die unangenehm sind. Aber er möchte unsere Seelen pflegen. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Die Zeit ist rum. Unsere Erkenntnis über Gott wird immer Stückwerk bleiben, immer unvollkommen, bis wir eines Tages vor ihm stehen. Aber Gott möchte auf dieser Erde sich uns schon zu erkennen geben. Oft geht es uns wie Hiob. Wir kennen Gott nur aus zweiter Hand, nur aus einer zweiten Quelle, aus dem, was er uns schenkt. Gott möchte aber unsere Beziehung zu ihm auf ein viel wertvolleres Fundament gründen. Er möchte unseren Glauben auf eine höhere Stufe heben, nämlich, dass wir ihn lieben um seiner selbst willen. Darum wendet er sich uns seelsorgerlich zu. Er will uns sein Wesen zeigen, er will sich uns offenbaren. Nicht nur schemenhaft, nicht nur undeutlich wie durch einen Nebel, sondern klar erkennen. Man hat bei Hiob den Eindruck, der Groschen ist gefallen. Er sieht klar. Dazu geht er unterschiedlichste Wege mit seinen Geliebten. Er benutzt Seelsorger, gute und schlechte. Er benutzt Druck. Er nimmt uns unsere Spielzeuge weg. Aber all das geschieht aus Liebe und Güte. Oft scheinen wir unter seiner Behandlung zu zerbrechen, doch er weiß, was wir tragen können. Ziel seiner Seelsorge ist nicht ein angenehmes Gefühl, sondern Wachstum unserer Gotteserkenntnis und Wachstum unserer Glaubensqualität, die natürlich auch zu einem guten Gefühl führen. Das macht seine Seelsorge so unvergleichbar wertvoll. Es ist eine gute Empfehlung, sich seinem Wirken nicht zu widersetzen, sondern die Chancen zu nutzen, die seine Zuwendung für seine Kinder bedeutet. Sollte es auch durch Leid gehen, dann werden wir mit Paulus bestätigen, was kein Ohr gesehen hat, kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott mir bereitet. Amen.